Podcast, das Spezial.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Spezialfolge unseres Nachrichtenpodcasts aus Castrop-Rauxel. Mein Name ist Teve Schäfer, ich bin Redakteur bei den Ruhrnachrichten und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Die Insolvenz und die Schließung der Fleischerei Holz haben viele Menschen in Castrop-Rauxel sehr bewegt. Es ist ein echtes Traditionsunternehmen, das da geschlossen wurde. 1982 wurde es gegründet, jetzt musste es aufgeben. Der Chef Detlef Holz hat im Gespräch mit unserer Redaktion ganz offen darüber gesprochen, was die Gründe dafür waren. Es war einerseits der Personalmangel, es ist einfach sehr schwer, Nachwuchs zu finden in diesem Job, aber auch das Kaufverhalten der Kunden hat sich geändert. Tatsächlich ist es zu beobachten, dass die Anzahl der Betriebe im Fleischerhandwerk in Deutschland deutlich sinkt. Und das nicht erst seit gestern. 2002 gab es bundesweit laut Deutschlandfunk noch 18.819 solcher Betriebe. 2023 waren es nur noch um die 10.000. Detlef Holz hat zu uns gesagt, seit Jahren und Jahrzehnten ist dieser Trend zu sehen. Der ist auch nicht aufzuhalten. Ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, die Betriebe werden sterben, bis auf ein paar Spezialisten, die sich in bestimmten Nischen halten können. Ist das wirklich so? Sieht auch Christoph Grabowski das pessimistisch? Wir haben mit Grabowski drüber gesprochen. Er ist Fleischermeister aus Castrop-Rauxel und gilt bundesweit als Experte in dem Gebiet. Was er zu sagen hört, hört ihr am besten selbst. Christoph Grabowski ist bei mir im Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Christoph, du hast zwei Sachen zu mir am Telefon gesagt, als ich dich gefragt habe, was im Fleischereihandwerk in Castrop-Rauxel los ist. Erstens, das Gesieze kannst du nicht leiden, deswegen duzen wir uns.
Ja.
Zweitens, das kann man nicht einfach in zwei Sätzen zusammenfassen, was im Handwerk los ist. Und genau deswegen haben wir dich eingeladen. Vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
So, jetzt haben wir in Castrop-Rauxel einen Fleischereibetrieb verloren. Die Fleischerei Holz hat nach vielen Jahren in Castrop-Rauxel zugemacht. Ich habe mit Herrn Holz darüber gesprochen. Er ist insolvent. Beide Filialen, die noch übrig geblieben sind, sind zu, nachdem an der Lange Straße schon 2023 zugemacht hat. Und die Kunden fragen sich, wie lange haben wir überhaupt noch Fleischereien in Castrop-Rauxel? Jetzt haben wir noch Kranefer. Und ja, die Frage ist aber, wie lange noch und ja, wie sieht das mit dem Handwerk insgesamt aus? Mit dir möchte ich gerne über die Lage der Fleischereien in Deutschland sprechen und auch so ein bisschen über Castrop-Rauxel, wo du ja auch herkommst. Also ich habe als erstes für den Einstieg mal so eine Statistik vorbereitet. Die habe ich aus einem Artikel vom Deutschlandfunk. Da steht, dass seit 2002, da gab es noch um die 18.800 Betriebe im Fleischerhandwerk in Deutschland, dass 8.000 davon bis 2023 verloren gegangen sind. Warum ist das so?
Ja, wir müssen das erstmal so sehen. Erstmal tut mir das sehr leid für meinen Kollegen von der Fleischerei Holz, dass sie zugemacht hat. Insolvenz ist immer unglücklich. Und ja, wünsche ihm das wirklich das nötigste Glück, was er brauchen kann, in der Zukunft positiv nach vorne schauen. Warum ist das so in Deutschland? Wir sind kein Nahversorger mehr. Der Fleischer von heute ist kein Nahversorger. Er ist für mich Kulturgut. Und als Kulturgut sollte man ihn auch pflegen. Warum sage ich das? Weil der Nahversorger von heute heißt Aldi, Netto, Lidl, Penny. Das sind die Discounter, noch nicht mal Rewe und Edeka, sondern das ist eben der Nahversorger. Es ist natürlich viel einfacher, heute mit dem Einkaufswagen durch einen Shop zu gehen, relativ schnell, von morgens 7 bis 22 Uhr auf, wenn es geht, dann noch 6 Tage die Woche. Ja, und dieses Nachdenken, ich halte sehr viele Vorträge zum Thema Respekt vor Lebensmitteln, das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil das Fleisch ist anonymisiert. Wir haben nicht mehr den Bezug, dass wir wie früher, also ich bin jetzt 61, wo das Thema Schlachten, wir hatten in Castrop-Rauxel noch einen Schlachthof, wo wir noch die Tiere eingekauft haben. Und das ist natürlich dann auch so, dass die Kollegen leider schließen müssen, weil sie einen ganz anderen Kostenfaktor haben. Ich meine, wenn wir die Fleischindustrie sehen, wo eben sehr, sehr viele geschlachtet, da ist die Kosteneffizienz höher. Wenn wir das Handwerk sehen, da wird eben der soziale Gebrauch auch noch eine sehr große Rolle gespielt. Aber es muss auch bezahlt werden.
Du hast jetzt am Schluss gesagt, das muss bezahlt werden. Liegt es einfach daran, dass die Nachfrage zu gering ist? Oder was sind die größten Faktoren, die zu Schließungen führen?
Wir haben ein Umdenken. Wir können es mal ganz einfach machen. In Bayern haben wir noch 25% Fleischereien. In Baden-Württemberg haben wir 23%. Wenn wir es mal schnell hochrechnen, haben die restlichen 14 Bundesländer eben den Rest von 52. Wir haben mittlerweile einen Durchschnitt ungefähr von Quadratkilometer. Wir müssen ungefähr 29 bis 30 Kilometer zur Metzgerei fahren. Wir können uns eigentlich noch gut schätzen, dass wir hier mit dem Herrn Kahne für eine gute Fleischerei haben. Und der Produktiv, der hat seinen Produktionsbetrieb in Waltrop, deswegen sage ich, wir haben eigentlich keine Fleischerei, selbstständige Fleischerei, die noch selbst produziert. Und die heißt eigentlich fast gesagt Globus Warenhaus, die noch ihre Wurst machen. Und nicht, dass ich jetzt gegen die Großen wettern möchte, aber wir werden die Vielfalt verlieren. Wir werden eben nicht, und das ist eben das, was ich immer wieder predige und auch sage, den Respekt vor Lebensmitteln. Wir können nicht fragen, was kaufe ich denn dort? Wir können nicht fragen, welche Haltungsstufe, und wir können nicht den Bezug haben. Wir können auch nicht, ich meine, ich bin jetzt alleine, ich bin alleine, ein Leinsteller, wenn ich heute im Discounter gehe, ich muss mehr kaufen, als ich will, am Fleisch, wenn ich es kaufen würde. So, und das ist schade. Und wir müssen uns überlegen, was wir wollen. Wollen wir eben immer den günstigsten Preis haben oder wollen wir den besten? Und Qualität hat nichts mit dem Geldbeutel zu tun. Qualität, wir müssen lernen, wieder das ganze Tier wertzuschätzen. Wir müssen nicht jeden Tag einen Schnitzel auf dem Teller haben. Wir müssen allgemein beim Fleisch intensiver nachdenken. Wenn ich sage, Respekt vor Lebensmitteln, heißt das viel. Wir müssen uns intensiv überlegen, was lernen wir und was essen wir. Ich glaube, es ist auch nicht nur beim Fleischer, es ist auch bei den Bäckern so. Ich meine, wir haben auch nicht mehr die Bäcker, die wir mal hatten. Ich meine, wir haben jetzt noch eine selbstständige, zwei Stück in Icker noch, selbstständige Bäcker. Und dann hört es auch auf. Was haben wir für einen Konditor? Ich meine, und das ist in allen Bereichen im Handwerk. Wenn wir das Kulturgut Fleisch, das Kulturgut Brot nicht ehren und wehren, dann sehe ich schon schwarz auf uns zukommen. Wobei ich nicht jetzt zu schwarz sehe. Ich sehe es auch ein bisschen optimistisch, denn es steckt auch eine Chance da drin. Ne?
Inwiefern steckt da eine Chance drin, wenn Leute das ja kaum wertschätzen?
Ja, ich sag mal, es werden auch einige Leute natürlich traurig sein, dass wir in der Innenstadt keine Fleischerei mehr haben, außer dann eben an der Bochumer Straße, aber es ist ja dann nicht die Innenstadt in dem Sinne. Und ich glaube, es wird ein Umdenken stattfinden, wenn es spätestens mal Weihnachten, wir wollen das Spezielle oder wir wollen Ostern das Spezielle. Und wenn wir anfangen, immer nur an den speziellen Tagen zu kaufen, ja, also die Beratung fehlt. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, im Discounter ist es eben sehr, sehr anonym. Und wenn wir eine Aufklärung wollen, dann, man sieht es ja auch in Online-Shops. Ich meine, es gibt Online-Shops zu kaufen, da gibt es Fleisch, ich sag mal so, die kann man sich locker in einem Bereich befinden, wo es dann doch wieder in Gänsefüßchen ja ein bisschen teurer ist, allein schon von den Versandkosten sonstiges. Also wenn wir eine Fleischerei wollen, müssen wir sie auch pflegen. Das ist eben mein Motto dazu. Und wenn der Konsument, der jetzt traurig ist, ja, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, wenn wir in Castrop eine Fleischerei besuchen, eben auch in der Hinrichenburg, da gibt es auch noch den Herrn Klöcker, und auch dann in Afobomer Straße in Kraneföhr zu besuchen.
Ne? Ich habe mit Annabelle Kraneföhr gesprochen, die das Geschäft von Kraneföhr betreibt an der Bochumer Straße. Die sagt, sie spezialisieren sich eben sehr auf Tierwohl und Qualität im Handwerk, auf Kundenberatung, eingehen auf individuelle Kundenwünsche und so weiter. Das ist natürlich mit ein bisschen mehr Geld verbunden, was der Kunde dann bereit sein muss zu zahlen. Wie groß ist denn die Gruppe von Leuten, die so Fleisch nachfragen, das teurer ist, aber besser?
Also ich bilde in Augsburg seit 2016 Fleischsommelier aus. Wir müssen auch erstmal lernen, auch den Verbraucher und die Verbraucherin wieder mitzunehmen. Und wir müssen sie an der Hand nehmen. Denn wir werden ja bei jedem Skandal, ist ja, das wird ja die ganze Kritikpunkt wird ja auf alle gemunzt. Ich meine, wenn irgendeiner, ich sag mal, wenn ein Skandal ist, dann ist der kleine Handwerksmetzger genauso schuld wie der große, und wir müssen das selektieren. Wir müssen endlich lernen, dass wir das Kulturgut als Kulturgut sehen. Und wenn irgendwo in anderen Ländern wieder eine Wurst, wir haben es ja letzte Woche wieder gesehen, da wurde eine Zwiebel mit aus Thüringen zurückgeholt, die in den Supermärkten gelegen hat. Ja, ich sag mal so. Beim kleinen Metzger kann man fragen, und der produziert fast, also überwiegend frisch. Und das ist auch ganz wichtig. Und die Aufklärung. Und das ist eben, wenn ich jetzt sage, ich habe die Bilder, die Fleischschnüre aus. Aufklärung ist wichtig. Wir müssen die Kunden abholen. Und wir müssen sie erreichen. Sonst sehe ich wirklich schwarz für uns, in unserer Branche.
Welche Möglichkeiten hat man denn da als Metzger, um da die Leute zu erreichen?
Indem ich zum Beispiel zu diesem Podcast eingeladen wurde und mich quasi auch dazu äußern kann, dass wir eben weitaus mehr können, wir Verbraucherinnen und Verbraucher mehr können, und zwar mit dem Portemonnaie. Und ich sage immer wieder, in eine Fleischerei einkaufen zu gehen, hat nichts mit zu tun, ob man reich oder arm ist, hat was mit zu tun, wie gehe ich mit Respekt vor Lebensmitteln um. Ich meine, da sehen wir doch, muss ich im August Erdbeeren essen, wenn sie bis Juni Erntezeit haben? Bei Spargel, ich meine, da fahren wir auch überall hin. Und wenn wir dann das Fleisch haben, wichtig ist, dass die Qualität erklärbar ist. Der Verbraucher und die Verbraucher sind ja nicht mehr dumm und wahnsinnig dumm, sondern sie müssen aufgeklärt werden. Was esse ich? Und wenn sie dann das Thema Tierwohl, wie es ja gerade gesagt werden, das sind sie bereit zu bezahlen. wir müssen sie nur mitnehmen. Und dann muss das, wir müssen auch aber auch lernen, das ganze Tier zu verwerten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich höre immer wieder nur, ja, ich würde auch für Qualität mehr Geld ausgeben. Und dann hängen sie da an ihrem Filet und in ihren Schnitz und an dem Rücken. Meine, eine schöne Schweineleber, wer isst sowas? Wir essen im Durchschnitt nur noch im Jahr 100 Gramm Innereien. Und dann müssen wir auch sagen, wenn wir nicht das ganze Tier ehren, wenn wir schon ein Tier essen, dann müssen wir es auch ganz ehren. Und das heißt, von Kopf bis Fuß essen, das heißt ja in heutigen neumodernen Sprachen Nose to Tails. Und ich sag mal, dann bin ich auch überzeugt, da hat das Fleischhandwerk eine Chance.
Wenn ich unter jungen Leuten mich umhöre, dann ist das tatsächlich so, dass die hauptsächlich Filets und so essen. Und man sagt immer in Umfragen tatsächlich, ja, ich wäre bereit, mehr Geld für gutes Fleisch auszugeben. Aber ist es in der Realität denn so? Ich habe den Eindruck, eigentlich eher nicht. Also in meiner Altersgruppe, wer geht denn da überhaupt zum Metzger? Gibt es da irgendwelche Daten oder so, wo du sagen kannst, ja, es gehen mehr Leute zum Metzger oder eher nicht?
Es geht nicht nur alleine um den Metzger, es geht auch um den Landwirt. Und wenn wir verlieren extrem, ich habe es gerade erzählt, wir haben in Castrop-Rauxel einen Schlachthof gehabt. Heute ist der Schlachthof in den Kommunen weg, der ist heute auf der grünen Wiese. Und wenn wir dann noch einen Schlachter haben, eine Fleischerei, wenn wir mal auf ein Dorf gehen und der schlachtet noch selber, der weiß, welchem Landwirt er seine Schweine abkauft, der weiß, welche Rinder er abkauft. Und das ist nochmal, wenn ich sage Kulturgut, dann ist das nicht einfach jetzt ein Werbespruch, sondern ist mir ganz, ganz wichtig, er weiß, was er schlachtet. Und wenn nehmen wir mal Tierrassen. Wir haben 43 Rinderrassen. Wir schlachten aber immer nur eine Sorte, weil sie wirtschaftlicher ist. Ich meine, wenn wir dann die alten Rassen, alle wollen Angus haben, aber wir müssen wirklich alte Rassen erhalten. Und beim Schwein, wir haben 12 Schweinerassen, wer weiß das heute? Und wenn wir in den Tiefgang reingehen, und das ist auch unsere Kunst, wir gehen heute im Restaurant, da kriegen wir eine Weinkarte, die ist manchmal so dick wie ein Buch, und danach haben wir wirklich so eine Erfahrung an Wein ohne Ende und zahlen mittlerweile so 11 oder 12 Euro für ein Glas Wein, da ist man bereit zu. Und dann kommt das Schnitzel, die Pommes, der Salat und ich weiß gar nicht, was für ein Schnitzel. Ich bin schon 5 aus dem Restaurant geschmissen das Morgen, weil ich nur gefragt habe, was für Fleisch esse ich da. Wir müssen wirklich aufklärend rumlaufen und dann müssen wir wirklich sagen, was esse ich da? Was für eine Rasse esse ich da? Das ist ein spannendes Thema. Ne? Und wenn wir sagen, wir müssen über eine Vielfalt an Tieren reden, dann ist es auch so, dass wir auch Nutztiere immer weiter verlieren, wenn wir sie nicht aufrechterhalten.
Warum ist das denn so, dass manche Lebensmittel mehr wertgeschätzt werden als andere? Jetzt Beispiel Wein gegen Fleisch, Weinkarte 3 Meter dick, Fleischkarte einfach nur, hier kriegst du einen Schnitzel. Warum gibt es diesen großen Unterschied?
Ja, weil ich gewohnt war, als Metzger so behandelt zu werden von den, ich sag mal, vielen Leuten, 2 Meter groß, 2 Meter breit und ist dumm wie schon dumm. Ich sag das mal ganz platt. Und wenn irgendwo einer mit einem Fleischermesser gestorben ist, steht die Zeitung Schlachtermesser. Und ich meine, wie wurde denn unser Beruf die letzten Jahre auch diffamiert? Ich meine, das Handwerk, ich rede immer Handwerk, ich bin 61, ich bin 1981 in die Lehre gegangen. Ich habe noch nicht einen Tag Langeweile gehabt, das ist Kunst. Das ist wirklich handwerkliche Arbeit, die ich täglich tue. Jetzt bin ich überwiegend, arbeite bei der Firma Niggemann als Category Manager. Aber es ist ein so spannendes Thema, sich mit Fleisch zu beschäftigen. Fleisch ist Wissenschaft. Und Fleisch ist nicht einfach nur ein Sattmacher oder nur einfach nur, wenn da die Intensivhaltung geht, wo es wird jede Kritik sofort auf den Metzger. Und ich meine, wir brauchen nur den bewegten Mann, wenn den noch einer kennen sollte, wie da der Fleischer hingemacht. Da wurden die Intellektuellen gehen in den Programmkino. Und natürlich der Fleischer geht sich in so einen Rocky-Film rein. Ja, ich meine, wenn wir immer noch so abgestempelt werden, als ob wir die größten Assis sind, dann warum wir uns auch nicht wundern, dass wir dann auch so ein Image haben. Ne?
Das Image haben Kranefür und Bolz in den Gesprächen mit mir auch angesprochen. Wie kriegst du das wieder weg? Also wie kriegst du diese Begeisterung, die du zum Beispiel für dein Handwerk hast, transportiert an eine größere Gruppe von Jugendlichen, die auch vielleicht Bock haben, sich ausbilden zu lassen? Ich habe noch eine Statistik dabei, ebenfalls Deutschlandfunk. Da war davon die Rede, ich suche es mal kurz raus, dass zur Jahrtausendwende ungefähr noch 9.500 Azubis im Fleischerhandwerk gelernt haben. 2023 waren es aber nur noch 2.300 junge Menschen. Warum haben junge Leute da keinen Bock mehr drauf? Und wie ändert man das?
Indem man sie, warum sie alt da ist, aber da würde ich aber sagen, hat das Handwerk allgemein seine Probleme. Handwerk kann nicht das bezahlen, was die Industrie bezahlt. Und dann gibt's natürlich heute will jeder Influencer werden. Ist natürlich der Traumjob schlechthin. Jeder möchte ja natürlich gucken, dass er bei YouTube nicht glänzt. Und Handwerk hat auch was mit Arbeiten zu tun. Handwerk hat auch was damit zu tun, dass man auch nicht dumm sein darf. Heute, in der heutigen Zeit, wer heute Friseur wird, wer heute Bäcker wird, wir müssen heute weitaus mehr an Wissen mitbringen. Wir müssen heute viel mehr an neues Denken mitbringen. Und wir müssen auch bereit sein, ich sag das mal, auch neben dem Bäcker nachts aufzustehen, wenn wir einen Fleischer nehmen, sich auch mit den Tieren auseinanderzusetzen. Und es ist nicht schön, wo ich mein erstes Schwein geschlachtet habe, das war nicht schön, es war wichtig. Im Endeffekt habe ich das gemacht und ich war, ich sag mal so, ich will nicht sagen, das Wort Stolz ist ein bisschen blöd gesagt, aber ich habe das Produkt, ich sag mal, mit dem ersten Schlachten fing wirklich, ich bin ein absoluter Tierschützer, auch wenn sich das blöd anhört, Fleischer und Tierschützer, aber sofort werde ich in eine Ecke gedrängt. Aber wir gehen schon bewusster mit dem Thema Lebensmittel um. Und um auf die Frage zu kommen, wie begeistern wir sie? Ich meine, ich habe gerade gesagt, seit 2016 bilde ich die Fleischfamilie in Augsburg aus. Und das Thema Fleisch ist ja hat ja einen ganz anderen Credo gekriegt. Die eine Seite kauft eben sehr, sehr preisbewusst ein und die andere sagt eben klar und deutlich, mir ist die Qualität wichtig. Nehmen wir das Thema Wagyu. Ich meine, Wagyu ist in aller Munde. Das ist schon in einem Luxusbereich. Wer eine Fleischtheke Wagyu kauft, da weiß man sofort, er will was Besonderes. Und wenn wir es an der Theke schaffen, auch mal ein Herford, ein Simmentaler oder ein Limousin und auch mal sagen, weißt du was, nicht nur wir essen, trinken Riesling, wir trinken Grauburgunder, Pinot Grigio, sondern hier habe ich eine schöne Mangalitza-Bratwurst, hier habe ich ein schönes Mangalitza-Kotel. Das habe ich ja, ich war früher in Castrop selber selbstständig, das war auch das, was ich gemacht habe. Und es gibt den Verbraucher und die Verbraucher, wir müssen sie nur abholen.
Gibt es auch die jungen Leute, die Bock drauf haben? Was sind das für Leute, die du ausbildest in Augsburg? Wo kommen die her? Warum entscheiden die sich, bei dir anzufangen?
Ich glaube, die jungen Leute sind wesentlich aufgeklärter, wenn wir sie abholen würden, als man denkt. Ich meine, die jungen Leute, es gibt die eine Sorte und die andere Sorte, aber ich sag mal, es gibt ja heute Grillshops, es gibt heute mittlerweile Veranstaltungen, wo wir Zerlegekurse machen, es gibt mittlerweile Veranstaltungen, wo wir Steak-Tasting machen, es gibt mittlerweile Veranstaltungen, wo man bereit ist. Ich war letzte Woche in Heinsberg bei einer Veranstaltung und da bezahlen die auch die jungen Leute natürlich das Geld, um dieses Wissen aufzunehmen. Wir sollten aufhören, das nur auf die Jungen zu produzieren, sondern das Fleisch ist allgemein. Wenn ich sage, wir sind keine Nahversorger mehr, das muss auch in den Köpfen der Fleischer reinkommen. Wir sind heute, wenn ich sage Kultur, wir sind auch Entertainer. Wir sind Diätberater. Wir sind Berater in vielen Bereichen. Ich meine, und nicht nur bei den Buffets, bei Kommunion oder Konfirmation. Wir müssen beraten, wir müssen aufklären, wir müssen heute viel mehr über Nährstoffe, viel mehr. Wir haben eine viel höhere Verantwortung, wenn es um Thema Lebensmittel geht. Und das müssen wir auf alle Fälle nach außen darstellen. Das schafft kein Discounter. Das schafft kein, ich sag das mal, das schaffen wirklich die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die Leute auch dann bereit und auch wissen abzunehmen. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon zwei, drei Kollegen gesagt, die das machen. Und die machen das ja perfekt und auch sehr, sehr vorbildlich.
Ich will hier nochmal zurückkommen nach Castrop-Rauxel zu den Fleischereien, mit denen ich gesprochen habe. Zum Beispiel Kranefür. Da habe ich mit ihr drüber geredet, dass sie immerhin einen Azubi dazu gewinnen konnte, erfreulicherweise. Dass das aber früher viel einfacher gegangen ist. Da hatten die neben jedem Lehrjahr einen Azubi und den haben die so nach und nach dann an den Job herangeführt. Aber es gibt immer weniger Bewerber. Und sie muss dann irgendwie dagegen anreden, gegen das schlechte Image von ihrem Beruf. Und wie kriegt man dieses schlechte Image weg? Als auch vor Ort. Welche Chancen hat Annabelle Kranefür zum Beispiel?
Ja, welche Chancen hat sie? Erstmal soll sie so bleiben, wie sie ist, weil sie eine wirklich tolle Frau ist, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausübt. Und wenn man reingeht, ich sag mal, sie strahlt ja einen Optimismus und Positivität aus. Und dann braucht sie auch keine Angst haben. Und natürlich war es früher einfacher. Wir waren ja früher wenn wir mal das historisch sehen, der Fleischer und der Landwirt waren ja früher Mittelständler. Wir waren ja früher gerne angesehen. Ich meine, ich weiß heute noch, wie ich selbstständig wurde. Die Sparkasse und die Volksbank, die haben mich ja gar nicht angeguckt. Wir gehörten ja zur gefährdeten Berufsgruppe, gehörte ich. Früher war es gang und gäbe, sind die Banken den Fleischern wirklich hinterhergelaufen, damit sie dort ein Konto haben. Und wir sind mittlerweile ein Risikoberuf geworden. Aber wie kriegen wir den Job hin, um das weiterhin positiv zu machen? Indem wir immer wieder, so wie hier auch heute, indem wir immer wieder über das Thema reden und indem wir auch wirklich ehrlich miteinander umgehen. Und ein Handwerker, der hat natürlich eine ganz schwierige Situation, weil der kann eben keinen Schnitzel für 3,99 anbieten. Er muss eben in einen Bereich eingehen, wo er eben, der hat eine höhere Personalkostendecke, der hat eine viel höhere Bürokratie in dem Bereich, weil das vieles auch noch selber machen muss. Aber um auf die Frage zu kommen, ich bin immer ein Freund davon, dass die Leidenschaft, das Wort bei mir ist. Und ich sag mal, wo ich selbstständig war, ich hatte auch immer Auszubildende. Und man muss sie natürlich auch lassen. Und ich bin auch, aber nochmal, ich bin ja nicht der Firma Kranefür erklären muss, wie man ausbildet. Das können die schon wirklich sehr gut.
Lass uns mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Nochmal das Konsumverhalten. Ich habe Statistiken gelesen, wo davon die Rede war, dass in den vergangenen 10 Jahren der Fleischkonsum runtergegangen ist. Dafür der Konsum von Fleischersatzprodukten, veganen, vegetarischen Alternativen zugenommen hat. Inwiefern macht dieser Markt einem Konkurrenz, sodass man vielleicht auch da irgendwie mitmachen muss? Stichwort Rügenwalder.
Also die sogenannten Statistiken sind immer so, wie man so schreibt. Ich meine, wir sind bei den Veganen immer noch im ganz unteren Promillebereich, wobei man sagen muss, die Veganer haben ja den Fleischereien wirklich gut getan. Also jeder Veganer befasst sich ja mit Lebensmitteln ganz anders, muss man sagen. Und das Konsumverhalten durch diese Ersatzprodukte ist auch in den Fleischereien angekommen. Das heißt also, ich freue mich über jeden, der sich mit Lebensmitteln auseinandersetzt, ob es Veganer, Vegetarier. Wir sollten auch nicht anfangen, das in so einen Wettbewerbsdenken. Wenn, ich meine, ich war auch mal Vegetarier 1988. Wenn ich Blumenkohl esse, dann esse ich einen Blumenkohl. Aber wenn es ein Ersatz, ich habe nicht Lust, mich großartig mit Marktgeschehen auseinandersetzen. Ich halte nur viel davon, dass man sich mit den Nährstoffen auseinandersetzt. Und wie ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, wir müssen einfach bewusster essen. Und da hat nicht nur das Fleisch die Hauptrolle zu tun. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Fleisch auf dem Teller nicht mehr die Hauptdarstellung war. Gemüse und quasi ein Darsteller, der den Genuss im Vordergrund setzt. Davon bin ich ein Freund von.
Es erinnert mich an ein Konzept, das Pauline Wenge, die hier das Il Café übernommen hat von Aldo Segert. Die hat mir so ein Konzept vorgestellt, das sie fast umgesetzt hätte am Markt. Da wäre Fleisch quasi die Beilage gewesen. Also sie hatte Rezepte, die sind eigentlich vegetarisch und wer möchte, könnte sich als Genussmittel dazu ein Stück Fleisch dazu bestellen, nach Karte. Wäre das so ein Konzept, wo du sagen würdest, ja, vielleicht macht das Sinn?
Also das Essverhalten hat sich geändert, ja, aber ich würde jetzt mal sagen, das Essverhalten, da bin ich absolut nicht einer, der irgendein was bestimmen sollte, was er zu essen oder wie er zu essen hat. Wichtig ist, dass er für mich, und für mich ist es ganz wichtig, für mich ist der Bewusstsein des Einkaufen, der Respekt mit Lebensmittel viel wichtiger, ob einer jetzt Fleisch isst oder kein Fleisch isst. Ich gucke auch nicht, ob einer jetzt eine Tomate isst oder keine Tomate isst, ob er Blumenkohl isst oder nicht Blumenkohl isst. Das Wichtigste für mich ist einfach, dass wir den Bürger und die Bürgerinnen so aufklären, dass das Respekt vor Lebensmitteln so ist. Und ich bin überzeugt, die meisten machen es auch. Und ich sag mal, wir sollten auch aufhören, mit so einer Zeigefingerebene und so einer Oberlehrhaftigkeit zu tun, dass wir den Verbrauchern und Verbrauchern zu erklären haben, was sie zu kaufen haben. Ich bin ein Freund davon, einfach mal auf die Verpackung zu gucken. Und wenn ich mehr Chemie drin lese als das Produkt, dann würde ich mir nachdenken. Aber das haben meine Eltern mir beigebracht und ich gehöre zu der Babyboomer. Ne?
Jetzt haben wir uns am Anfang von unserem Podcast diese Kurve angeguckt, die so langsam von 18.000 Betrieben Richtung 10.000 ging. Inwieweit wird sich dieser Trend noch fortsetzen? Und ist er überhaupt aufzuhalten? Geht er bis null oder flacht er vorher ab?
Das Schöne ist ja, dass wir auch Fleischereien haben, wo das Touristenattraktionen sind. Das heißt, wir haben, wenn wir mal so einen Ausflug machen nach Rheinland-Pfalz oder sonstiges und da, also wir müssen schauen, dass wir die Kultur und auch die Tradition aufrechterhalten. Wenn ich nach Thüringen fahre, esse ich natürlich eine Thüringer Bratwurst, fahre ich nach Bayern, esse ich einen Leberknödel, fahre ich im Ruhrgebiet, da müssen wir natürlich schauen, dass ich auch einen Panas esse und aufhalten. Ja, wir werden das Fleischhandwerk hat für mich einen goldenen Boden, klar. Natürlich jetzt nicht in Großstädten, in dem Bereich, in dem wir uns befinden. Das wird schon schwieriger, keine Frage. Aber auch da gibt es eine Daseinsberechtigung. Wir müssen nur den Fleisch und die Fleischerei anders bewerten und auch anders sehen. Wir werden nicht mehr der Nahversorger, wie ich schon öfter jetzt gesagt habe. Wir werden eben das Kulturgut sein, indem wir aufklären, indem wir besser sind. Wir haben ja, nehmen wir doch, der Grillen ist absolut im Trend, Barbecue ist absolut im Trend. Das kann doch nicht der Discount alleine abarbeiten, wenn man diese ganzen marinierten Müll sieht. Ich sage das mal ganz platt und das sage ich auch immer wieder, wenn man was Mariniertes kauft. Ich würde auch nicht im teuren Whisky eine Fanta trinken. Das heißt also, wir müssen wieder asketisch, wir müssen wieder lernen mit dem Geschmack. Was esse ich überhaupt? Was schmecke ich überhaupt? Wir müssen lernen, was Geschmack ist. Und warum soll da nicht eine Fleischerei, gerade dann eine Fleischerei, eine Chance haben, wenn sie uns erklären können, was wir essen? Ich bilde ja nicht die Fleischsommelier aus Hobby, sondern weil genau das erreicht wird. Wir müssen mit den Fleischsommeliers erreichen. Und das hat nicht nur was mit den Fleischereigeschäften zu tun. Ich möchte auch im Restaurant gehen und aufgeklärt werden, was ich dort esse. Und das kann nicht nur der teure Wein sein. Es kann nicht nur, ob ich ein Averna oder ein Ramazzotti wird mir erklärt, sondern ich möchte aufgeklärt sein. Und viel, viel schwieriger wird es in Zukunft werden, was esse ich. Wir müssen transparenter werden. Altersheime, Schulen, wir müssen über Krankenhäuser reden, über Studien. Was essen die dort? Die sind ja mit einem Kostenpunkt eingebaut, wo wir nachdenken müssen. Wir müssen transparenter, wir müssen vielleicht auch überlegen, eine bessere Aufklärung, was esse ich? Und das ist mir viel, viel wichtiger als eine gewisse Anonymität. Ne?
Wo kann man da schon anfangen? Vielleicht in der Bildung, in der Schule, Ernährungswissenschaften?
Schwere Frage.
An welchem Punkt lernt man überhaupt mit Essen umzugehen? Also ich habe es zum Beispiel auch von meiner Familie halt gelernt, was man isst und so, ne? Und die sind auch welche, die eher an der Theke kaufen und weniger verpackt und so. So habe ich das so ein bisschen gelernt. Aber an welcher Stelle schafft man das im großen Stil?
Wir müssen ideologiefrei in den Schulen das Thema Nahrungsmittel aufarbeiten. So, wir sollten nicht anfangen in der Kategorie denken, vegetarisch, vegan oder sonst was, sondern wir müssen das Thema Lebensmittel so aufklären, dass wir vielleicht auch in den Schulen Fachleute einladen. Ob wir den Landwirt einladen, wir haben ja sehr gute Landwirte in Castrop-Rauxel, ob wir den Fleischer auch mal in den Schulen einladen, um zu erklären, was Sache ist. Wir müssen viel, viel mehr an der Front und an der Front in dem Sinne, dass wir die Bürger aufklären. Ich meine, wir haben jetzt Kommunalwahlkampf, die Parteien stellen sich vor, sie stellen ihre Inhalte vor. Warum soll nicht irgendwann mal auch mal so ein Treffen geben, wo Handwerker, so ein Handwerkermarkt, wo sich die Handwerker vorstellen können? Denn es ist ja allgemein das Handwerk, was uns irgendwann mal wegbricht, wenn Schuster, Schneider und solche anderen Berufe, das ist, oder der Bäcker, habe ich auch gerade erzählt. Ich meine, wo gibt es heute eine Konditorei? So, wir sollten das nicht nur auf den Beruf Fleischer reduzieren, sondern allgemein. Wo geht das Handwerk hin, wenn wir so weitermachen? Ich meine, das Handwerk in dem Bereich, da sollte sich vielleicht die Stadt Gedanken machen, ob sie sich vielleicht mal so auf dem Gebiet hinsetzen, in so eine Aula, so eine kleine Veranstaltung machen und wir uns präsentieren können, Handwerker und vielleicht selber sogar für den Beruf, so eine Art Handwerkerbörse machen, um den Beruf auch in dem Bereich attraktiver zu machen. Das ist vielleicht auch eine Aufgabe, wo die Politik sich mal Gedanken machen darf, wie schaffen wir das Handwerk in Castrop-Rauxel aufrechtzuerhalten, wie kriegen wir es zukunftsfähig? Ne? Ist eine Mittelstandsfrage. Ne?
Ist das eigentlich schlecht, dass es weniger Metzgereibetriebe gibt als noch vor 20 Jahren? Oder ist das eigentlich genauso gut, wenn man weniger Betriebe hat?
Ja, das ist ja ein marktwirtschaftliches Prozess. Ich meine, wenn wir mal berücksichtigen, Anfang der Jahre, da gab es eben den Konsum, da gab es eben Coop, da gab es eben Descher und sonstiges und der Verdrängungswettbewerb, der wurde jetzt zum Teil auch schon etwas gebremst. Wir wurden ja im Endeffekt auch durch die Preise quasi kannibalisiert. Wir konnten gar nicht mit den Preisen mithalten. Ich meine, wenn in den Anfang der 70er haben wir ja noch Preise gehabt, wo das Fleisch subventioniert wird, Hauptsache die Kunden kamen in den Laden rein. Und wir müssen ja auch eine Kostenstruktur in den Fleisch rein. Das muss ja bezahlt werden. Wir reden von Mindestlohn, wir reden von vernünftigen Gehältern. Wenn dann der Fleischer das alles so umsetzt, dann muss er natürlich auch für seine Produkte das Geld kriegen. Denn das ist das Einzige, wovon er Geld verdient. Der kann sich nicht mit auf der einen Art, ich sag mal, das Produkt dann bewerben. Muss er im Ganzen sehen. Und dementsprechend, ob es besser oder schlechter ist. Wir sehen es, ich bin jetzt hier durch die Innenstadt gerade gelaufen, sehr viele leere Geschäfte. Soll ich es beklagen? Das ist jeder auch zum Teil, wenn wir heute im Online-Shop einkaufen, das muss jeder für sich selbst verantworten, wie weit er das beklagt. Und sich selber an der Nase fassen, ob er nicht selber daran beteiligt ist.
Wie schätzt du die Chancen ein, dass wir außer Kranefür nochmal einen weiteren Metzger in Castrop-Rauxel bekommen, dass hier jemand einen Laden aufmacht?
Die Chance ist da, dass dass wir vielleicht noch so eine Art Filiale kriegen oder auch ein ganz neues Konzept. Wir haben letztes Jahr auch einen gehabt, der hat ein argentinisches Fleisch verkauft. Und wir haben das Potenzial in Castrop-Rauxel. Ich meine, ich hatte zwei Läden in Ickern und auch in Castrop. Das Potenzial ist da. Das A und O bleibt im Endeffekt, dass wir die Aufklärung verstärken.
Dann danke, Christoph, für das nette Gespräch. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du dringend hinzufügen möchtest in dem Themenbereich?
Wenn einer Fragen haben sollte, das ist jetzt keine Eigenwerbung in dem Sinne, dass ich verdiene damit auch kein Geld. Ich habe auf der Seite Facebook, auf der Seite Instagram und sonstiges überall das Wort Leidenschaftfleisch. Wer dort eine Frage stellt, die kriegt er innerhalb von 24 Stunden bezahlt. Das ist alles finanziell los, weil ich bin Aufklärer. Meine Facebook-Seite ist eine reine Aufklärerseite und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwie mein Portemonnaie vollmache. Ich mache sehr viel Ehrenamt, ich halte sehr viel Vorträge zum Thema, weil ich der Meinung bin, wenn ich das nicht, wir müssen viel, viel mehr kommunizieren, wir müssen viel mehr Aufklärung haben und wenn ich diese Ochsentour mache, wenn ich eine erreiche, ich sag immer meistens so auf Veranstaltungen, wenn da so 200-300 oder mehr sind, wenn ich zwei Leute erreiche, habe ich mindestens zwei Leute erreicht und Aufklärung, so wie auch hier, ich bin gerne gekommen und wenn ich es irgendwie schaffe, den einen oder anderen Hörer da zu erreichen, dass er das Bewusstsein ist, Respekt vor Lebensmitteln, für mich ist nicht das Thema Fleisch, sondern Lebensmittel, denn mir ist es auch wichtig, was wir an Gemüse kaufen, mir ist auch wichtig, was wir an Brot kaufen, mir ist auch wichtig, was wir an anderen Grundnahrungsmitteln kaufen. Es geht hier nicht nur allein um Fleisch bei mir.
Da fällt mir ein, du hast doch noch so eine Kochgruppe in Castrop-Rauxel, ne? Gibt es die noch?
Ja, ich war gestern noch kochen. Cookie.
Wie läuft das? Und kann man da mitmachen noch?
Nein, das ist ein Verein. Und wir treffen uns einmal im Monat und da kochen wir saisonal und da gibt es so eine Art Löffelführer und der kauft dann die Produkte ein und teilt dann die Mannschaft ein. Und wir kochen dann so, dass wir Spaß haben. Und das macht schon Spaß. Da bin ich aber schon, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich eingetreten bin.
Was gibt es da beim nächsten Mal?
Oh, ich kann sagen, was gestern gab.
Ja.
Also aus Fleisch gab es einen Rehrücken, der auch hier in der Region geschossen wurde.
Sehr gut. Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, man konnte hoffentlich was lernen. Und ja, wenn ich mal wieder Fragen habe zum Thema Fleisch, dann rufe ich bei dir an. Dankeschön.
Gerne.
Ciao.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr keine Folge des Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch einfach mal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir posten ab sofort, wir sind gerade aus der Sommerpause zurückgekommen, wieder jede Woche einen Podcast mit den wichtigsten Nachrichten aus Castrop-Rauxel und ein paar Einblicken in unseren Redaktionsalltag. Die meisten unserer Inhalte findet man über RN+. Dafür braucht man ein Abo. Das liegt einfach daran, dass wir mit dem Journalismus, den wir betreiben, ja irgendwie auch unser Gehalt verdienen müssen. Wir machen das also nicht, um euch zu ärgern, dass wir da Geld für nehmen, sondern weil wir gute Arbeit leisten möchten und deswegen auch ein bisschen Zeit brauchen, um unsere Artikel zu schreiben. Im Moment gibt es unser Plus-Abo für 1 Euro bis zum Jahresende. Ich denke, das lohnt sich für jeden, der wissen will, was in unserer Stadt so passiert und auf dem neuesten Stand bleiben will. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Podcast. Viele Grüße und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.